Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Heute, ganz verrückt, auf der Outdoor bei ISPO machen wir das Ganze mal sozusagen live. Klar, wenn ihr die Folge hört, ist es nicht mehr wirklich live, aber wir sitzen jetzt gerade auf einer Bühne. Wir ist wie immer ich, der Rainer, zusammen mit Michi. Hi Michi.
Servus.
Und wir haben aber gesagt, wenn wir das jetzt schon so als Erstlingsexperiment auf der Bühne machen, dann brauchen wir jemand, den Bühne, völlig egal. Angst kennt er sonst so nicht, Lampenfieber auch nicht, deswegen... Herzlich willkommen, Danny Arnold für heute. Hallo, Danny.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Danny, ich glaube, großartig vorstellen müssen wir dich nicht. Bergsteiger, Speed-Rekordhalter, TV-Gesicht, Vortragender und.
Ja, so aber, viele und sind es dann auch nicht. Also.
Aber... Ist es so, dass wir jetzt nicht zurück in deine Kindheit gehen müssen, aber kannst du dich erinnern, als es irgendwann mal dieses Momentum kam, wo du sagst, hey, ich glaube, ich bin im Alpinismus angekommen. Ich bin einer der Großen. Ich bin ein bedeutender Bergsteiger. Gibt es da so einen Moment oder ist es ein schleichender Prozess?
Ja, geil, alles, meine... An der eigenen Nordwand hat am Schluss alles angefangen für mich. Das war die erste große Nordwand, wo ich da alleine und eher zügig geklettert bin. Und das war wie so passiert. Und dann waren ein paar andere Projekte auch, ich würde sagen, mehr oder weniger passiert. Und dann so gegen den Schluss von diesen 6 Nordwänden, also gerade Petit Cru, dann die letzte, wusste ich lange nicht, soll ich sie noch machen oder nicht, weil... Das objektive Risiko ist gross dort. Hab dann auch, ja, dort war die kleine Tochter schon geboren und ich habe das dann gemacht und das war schon nach dieser Besteigung von der Petit Cru habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ja, jetzt bist du ein Teil der Geschichte, der Bergsteigergeschichte und ich meine, von dem kriegst du nichts, aber das bedeutet extrem viel und das kann man nicht irgendwie mit irgendwelchen Instagram-Followers erreichen oder so, sondern einfach ein Teil, wo niedergeschrieben wird in der Geschichte vom Alpinismus, macht mich extrem stolz.
Also letztendlich ein Prozess von 10 Jahren, oder?
Das
also
war dann,
glaube, 2011 war die Eiger Nordwand und...
Genau, das Ganze, also dieses von diesen 6 Nordwänden, genau, ziemlich genau 10 Jahre gedauert. Und es ist dann auch, ich bin jemand, der sehr stark in den Tag lebt. Also teilweise auch relativ Chaos, wenn ich nicht genau weiß wohin, kein Projekt oder so. Aber dann gibt es schon den Moment, wo ich denke, hey, eigentlich doch, das möchte ich als nächstes tun. Und dann mache ich da wie alles dafür. Und viel ist aber schon am Anfang. Ich meine, man kann nicht, ich werde ein guter Bergsteiger oder Bergsteigerin. Ja gut. Das gibt ja keinen Lehrgang, also man kann das ja nicht lernen. Also in dem Sinne ist auch viel so passiert. Das ist einfach vom einen ist es ins nächste gegangen und der Haupttreiber war immer so teilweise die anderen Leute, Freunde, dann Ideen, die ich selber gehabt habe, das möchte ich machen. Also immer so das, was ich Lust gehabt habe, das, wo dort, wo ich motiviert bin, das mache ich dann auch gut. Und alles andere, ja.
Also stand der Plan, diese 6 Nordwände zu machen von Anfang an, also das heißt von da an, wo du in die Eiger Nordwand eingestiegen bist, oder ist das auch was sich entwickelt hat?
Um ganz ehrlich zu sein, ich wusste, glaube ich, gar nicht, dass Petit Cru zu diesen 6 Nordwänden gehört am Anfang. Nein, da bin ich jetzt nicht so... Nein, hat sich wirklich sehr stark entwickelt. Am Anfang waren wirklich die grossen 3 Nordwände, der Eiger... Das Matterhorn und dann die Grand Choras. Das war natürlich, ja, das bist du Champions League. Und weil es so ein bisschen läuft, dann denkt man, man kann das ein bisschen erweitern. Ja.
Aber war es nach der Eiger nicht auch so minimal so, dass du schon von diesem ganzen Rummel etwas, nennen wir es mal, überfahren wurdest? Dass du zwar schon gedacht hast, ja klar, ich kann mir jetzt schon auf die Schulter klopfen, geile Leistung, aber was denn jetzt los mit der Medienwelt?
Nein, war ganz, ganz eine, wirklich auch eine schwierige Zeit. Es hat mehr als ein halbes Jahr gedauert, wo ich einfach nicht genau gewusst habe, in welche Richtung es geht. Bin dann auch ein bisschen auf die Welt gekommen, um einfach auch realisiert, es ist nicht alles gut und es klopft dir nicht alle auf die Schultern. Hat mir wirklich so ein bisschen den Boden weggezogen, auch kritisiert zu werden, in ganz nicht einfach, finde ich nicht gut, was du machst, sondern gerade mit sehr, sehr großen Medien. Und ich wusste nicht, wie man da jetzt umgeht, weil ich gehe schon meinen Weg, aber nicht unabhängig von was denkt das Umfeld. Also es war schwierig und ich glaube, bis jetzt ist es etwas, was es ist. Ich meine, es ist schon schön, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber es ist dann halt schon nicht alles immer Gold, was da glänzt, oder?
Das ist ja auch so ein bisschen der zentrale Punkt in dieser Netflix-Dokumentation, wo du ja auch, sagen wir mal, Star bist oder zumindest Mitteilwirkender, die ja sehr, sehr viel auf dieses, nennen wir es, Duell aufbaut. Wie war das? Kannst du dich noch erinnern, als man dann gesagt hat, hey, schönen guten Tag, hier ist Netflix, wir machen da was? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja, es hat, also am Anfang war es mehr oder weniger so und ich meine, egal, ich hatte nie Netflix und ich habe immer noch kein Netflix, also von dem her. Aber es ist schon am Anfang, ja, das ist natürlich, jetzt geht es nicht mehr besser, oder? Das ist ja nicht, das ist die Chance, um da, ja, einfach die Geschichte auch an einem breiten Publikum zu erzählen, weil es ist, gell, wir sind kein Fußball, also wir müssen immer kämpfen, damit wir irgendeine Geschichte ein bisschen an ein weiteres Publikum irgendwo bringen und, ja, unglaublich voll motiviert, oder? Mal alles Material denen geschickt und Ideen reingebracht und so hat es dann ein bisschen begonnen. Das Ganze hat dann fast 3 Jahre gedauert, jetzt bis zum fertigen Film.
Und also, wenn du sagst, Ideen mit eingebracht, dann ist es auch wirklich so, dass man gefragt wird oder dass man teilhaben kann an der Entwicklung der Netflix-Doku oder hat man wahrscheinlich wenig mit Spracherechte?
Ich war unglaublich naiv. Einfach, gell, wenn ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mit jemand zusammen was mache oder irgendwie einfach, die Leute meinen es gut und du hilfst ihnen und zeigst und gibst und Realität ist natürlich, die machen ihr Ding, die verstehen natürlich, wie man einen Film macht und war schon, ich finde den Film okay, aber war schon nicht ganz das, was abgemacht war, war nicht ganz was ich mir vorgestellt habe. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich bin Bergsteiger, ich kann ein bisschen klettern, aber Netflix weiß ja schon, wie man einen Film erzählt, der auf große Resonanz stößt. Und trotzdem finde ich es, mir haben noch so ein paar Details noch gefehlt, wo so rein als Bergsteigersicht dann, ja. Weil es ist schon noch schwierig, oder? Ich meine, ich überlege dann immer, hey, für uns, wir kennen die Berge, wir kennen die Alpen, wir kennen die Eiger Nordwand. Und natürlich interessiert das viele Leute nicht, diese Details. Aber trotzdem finde ich so, ja, kann man auch ein bisschen, manchmal muss man etwas auch den Leuten sagen, damit sie etwas lernen, oder? Weil ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel nicht nur die Eiger-Nordwand auf dieser Welt, aber Netflix denkt das.
Aber das ist auch generell so, oder? Dass bei deinen 6 großen Nordwänden die 3 Klassiker von allen Seiten beleuchtet werden. Die anderen 3 sind aber eher so im Stillen und Leisen fast passiert.
Ja, das ist auch etwas, was wie soll ich... Ich meine, es war mein großes Glück, dass ich am Eiger war und dass es funktioniert hat und alles andere, auch zukünftige Projekte, ich weiß jetzt schon, dass die werden immer im Schatten stehen von dieser Eiger Nordwand. Und trotzdem ist es nicht so, dass das beeinflusst mich jetzt nicht so stark. Ich muss einfach damit leben, dass halt an jedem Vortrag, an jedem Interview, die Leute wollen noch irgendwas zur Eiger Nordwand sehen oder hören und ich meine, das ist halt so, wie es ist.
Und zum Duell mit dem Uli wahrscheinlich auch, oder? Hast du's eigentlich wirklich auch als Duell empfunden?
Für mich war es nie so, ganz klar. Am Schluss sind wir schon Sportler. Also das ist auch etwas, dass man darf jetzt nicht alles, ja, es ist dann alles wurscht und alle sind gleich gut und wir verstehen uns alle am Schluss. Ich glaube, wenn jemand wirklich gut sein will in etwas, da braucht es schon so gewisse Fähigkeiten, dann, ja, es ist dann auch nicht alles ein Schönwetterprogramm. Und von dem her sind wir schon sehr starke Persönlichkeiten im eigentlichen Sinn. Wir wollen, glaube ich, gut sein. Aber für mich war es nie so dieses ganz grosse Duell, wo es dann vielleicht ein bisschen zu viel aufgespielt wurde von diesem grossen, roten, amerikanischen, genau.
Wenn man sich den Film anguckt, das geht ja los mit so, ich lege dir jetzt die Worte mal einfach in den Mund, dass, hey, ich will immer der Beste sein, ich will der Schnellste sein, das sind so ungefähr so die Eingangsworte. Und gegen Mitte des Films wird es aber dann mal so ein bisschen leiser, wo du selber sagst, am liebsten gehst du eigentlich alleine und für dich auf den Berg. Hält sich das irgendwie die Balance? Schafft man das überhaupt, als heutzutage Profi-Bergsteiger noch alleine zu gehen? Weil alleine ist ja eigentlich nicht dein Job. Es soll ja immer bestenfalls 25 Kamerateams dabei, 3 Fotografen und 9 Instagram-Posts.
Nein, also so schlimm ist es schon nicht.
Okay.
Nein,
immerhin.
Von dem her. Aber natürlich, ich lebe schon von dem, dass ab und zu vielleicht irgendwo etwas zu lesen ist. Aber ich glaube, ich habe ganz einen guten Weg gefunden, da irgendwie so, dass alle ein bisschen zufrieden sind und vor allem, dass ich irgendwo damit leben kann. Für mich ist teilweise also gerade die sozialen Medien, die sind schon wichtig, weil das ist natürlich schon ein gewisser Kanal, wo man recht viele Leute erreicht mit meinen Möglichkeiten, oder? Ich muss nicht an einer TV-Station irgendwie sagen, darf ich was sagen? Sondern ich sage was, wenn ich was das Gefühl habe, kann ich machen. Aber es ist auch ein Spiel. Also für mich ist sehr viel, ich probiere mal was aus. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und wenn mich jemand erreichen will für seriöse Sachen, dann soll er mich anrufen oder soll mir ein Mail schreiben. Also das ist ja nicht, weil da kommt selten was zurück oder über Social Media. Da bin ich dann wieder, da gibt es dann auch, es gibt Wichtigeres, oder?
Du hast vorher gesagt, man kann ja nicht irgendwie einen Kurs machen, wo man Profi-Bergsteiger wird oder so. Jetzt ist aber spannend, du bist auch Bergführer, oder? Ist ein Kurs zumindest, wie man sich mit Gästen in den Bergen bewegt. Und das steht ja aber, glaube ich, dann oft im totalen Gegensatz zu dem, was du als Profi-Alpinist machst, oder? Weil als Bergführer ist dein Job irgendwie, sich um die Sicherheit zu kümmern.
Und ja, die Leute, also die, wenn ich sage, ich gehe mit ihnen in die Berge, dann die haben das Gefühl, ich kann nicht langsam laufen, oder? Das ist nicht möglich. Und ich kann sehr wohl langsam laufen, es funktioniert schon. Aber es ist wirklich total ein anderer Aspekt. Also es ist, für mich ist dann wirklich einfach die Tour der Gast, oder, das sind ja keine, ich kenne das sind mehr Freunde als Gäste mit denen, wo ich gehe. Und die sind im Mittelpunkt und das ist für mich noch ganz wichtig, so rein aus mentaler Sicht, weil wenn immer die Leute zu dir hochschauen, alle klopfen dir auf die Schulter, das hast du wieder super gemacht und das machst du als Nächstes und Nächstes. Und irgendwann mal, es geht nicht immer weiter, es geht nicht immer besser, wir werden nicht schöner. Also einfach diese Definition, einfach mich selber wegzunehmen von diesem Marketing-Karussell, und der Gast irgendwo, das ist sein Ziel, er möchte das machen und am Schluss mache ich genau dasselbe auf einem anderen Niveau. Und irgendwie, das tut mir gut für den Kopf. Und was ich auch glaube, dass dieses langsam Laufen, einfach langsam klettern, draußen sein, das ist vermutlich gar nicht so schlechtes Training. Weil ich kann mir nicht erklären, am Anfang habe ich fast nichts trainiert und ich war ganz, ganz, ganz ordentlich, wie es jetzt ausschaut, zum Beispiel am Eiger. Also von dem her glaube ich, dieses einfach gemütlich ein bisschen draußen sein ist vermutlich schon besser als da vor dem Computer einfach irgendeine andere Arbeit machen.
Das wahrscheinlich ohne Frage. Ich meine, jetzt hast du das Glück, sage ich mal, relativ weit oben zu Hause zu sein und auch generell immer in den Bergen gewesen zu sein, auch Bergführer zu sein. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, du hast für nichts nicht trainiert. Irgendwie muss man doch Speed trainieren, es vorbereiten, logistisch das Ganze durchdenken oder.
Also ein bisschen denken muss man schon, das ist schon tatsächlich so. Aber es ist, ich habe vor dem Eiger nicht trainiert spezifisch. Ich war auch da, ich glaube eine Woche davor noch mit Kunden da oben in der Region vom Jungfrau Joch, habe ich da Skitouren geführt. Und klar, ich meine, ich wusste natürlich, was es zu schlagen gibt, wie schnell das man sein will, aber ich habe das nie geglaubt, dass das funktioniert, weil ich meine, ich weiß, wie viel damals da die anderen trainiert haben und das ist auch der Grund, was wenn mich jemand sehr gut kennt, dann weiß er, wenn ich wählen kann und ich habe irgendwie 10 Jahre die Wahl gehabt und ich bin immer Eisklettern gegangen. Eisklettern, Mixklettern, halt dann 3 Toulen. Damals, wo das wirklich, ja, und da sind wir nach Schottland gereist, haben dort diese schwierigsten Routen geklettert und dieses, ja, für Speed braucht es ein bisschen Kondition und das ist nach wie vor, ich mich nervt, ich trainiere nicht gerne Kondition. Natürlich nach der eigenen Nordhand, ich meine, ich habe dann, ja, jetzt gehe ich auch laufen, ich gehe Berglaufen, mache teilweise ein bisschen Langlauf, fliege auch mit dem Gleitschirm, das ist auch gut für diese. Es ist ein bisschen lustiger, die Kondition zu trainieren, weil sonst, es ist nach wie vor. Ich habe noch nie einen Marathon gemacht. Könnte ich, glaube ich, gar nicht.
Noch.
Ja, es müsste vermutlich schon gehen. Ja, es geht. Nein, aber einfach so. Es ist doch schwierig, gell? Das sind schon viele verschiedene Disziplinen. Also, gell, wenn du gerade Mixklettern wirklich richtig bei den weltbesten Leuten dabei sein willst, ist es noch schwierig, auch dort irgendwie schnell zu laufen, weil das sind ja so gegensätzliche Ansprüche rein vom Körper her, wo schwierig ist, da auf allen Hochzeiten ein recht hohes Niveau zu haben. Darum trennt sich ja aktuell das Ganze immer mehr, die Disziplinen untereinander.
Aber was schon klar ist, oder, um diese Rekorde aufzustellen, da muss man einfach in einem relativ kompromisslosen Stil unterwegs sein. Man ist solo unterwegs, in den meisten Fällen oder in deinen Fällen warst du jetzt immer solo unterwegs, nicht immer free solo. Also hast auch manchmal ein Seil benutzt. Aber genau, man muss einfach so einen relativ kompromisslosen Stil anschlagen.
Ich glaube, das ist, also was mich am meisten beim egal was man macht, was mich extrem interessiert, ist das, was passiert hier oben? Was geht in meinem Kopf vor? Warum habe ich einen Tag Angst vor einer Skitour und am anderen Tag funktioniert irgendeine 1000 Meter Wand ohne Seil gut? Also, das hat mich immer gereizt und wenn die Geschwindigkeit, die ist, für mich ist es nur ein Resultat von diesem kompromisslosen Stil und so ein bisschen eine, ich will alles immer optimieren. Also, irgendwo immer, ja, versuchen, etwas besser zu machen. Und dann, ich meine, wenn du alleine bist und du versuchst irgendwo, dann am Schluss, du weißt eh, es funktioniert. Das ist eh schnell, oder?
Ja, aber trotzdem, du kletterst doch nicht das Matterhorn zunächst 25 Mal, um es dann einmal schnell zu machen, um es zu optimieren. Oder doch?
Ich habe das Matterhorn, beispielsweise, weiß nicht, 5 Mal davor geklettert, immer mit Seil. Und da habe ich schon geschaut, wo geht's durch, wo geht's besser durch, welcher Griff ist der bessere. Es keine Kreuze gemacht von irgendwelchen Tickmarks oder so. Aber meine Strategie ist immer mit Seilklettern, einmal ohne und nie mehr ohne. Also das ist so meine Strategie, wie ich Projekte mache. Eigenordon habe ich genau einmal gemacht. Die einzige Klettertour, die ich 2-mal gemacht habe, ist der Salbit Westgrat. Da war ich 2-mal ohne Seil. Aber alles andere war dann immer einmal. Und was schon ist, das ist, durch das ich sehr stark in diesem technischen Bereich bin, versuche ich natürlich auch Ziele auszusuchen, die technisch anspruchsvoll sind. Und gerade, also meine, ein Matterhorn ist ein gutes Beispiel, das ist in dem Sinn nicht mehr technisch, wenn es gute Verhältnisse hat. Und ja, dort habe ich dann irgendwann mal auch keine Chance mehr, glaube ich, weil das ist dann zu einfach für solche Leute, die viel laufen als Grundbasis haben und dementsprechend ja eine Petit Cru oder irgendeine Grand Choras oder jetzt auch am Salbit, ja, da hast du eigentlich keine Läufer, weil dort muss schon gut, wenn du da weißt noch oder im weitesten Sinn etwas verstehst vom Klettern, oder?
Jetzt muss ich noch ganz kurz. Ich bin ja der Alpin-Novize sozusagen. Ist schön und gut, wenn du oben bist. Und dann? Wie kommst du denn wieder runter? Du hast ja nichts dabei.
In der Regel gehe ich an einem anderen Ort runter.
Okay.
Also bei den großen Nordwänden ist es fast überall so. Teilweise habe ich davor, wo ich mit Seil geklettert bin, dann ein Klettergurt und ein Seil oben deponiert.
Okay.
Das ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn ich die richtige Begehung mache, da gibt es keinen Support. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich gehe alleine hoch und gehe alleine runter. Das hat dann so weit geführt, dass gerade bei Petit Cru, beim Abstieg, haben wir noch Interview gemacht. Da ist ein Helikopter gekommen mit der Netflix, die Netflix-Menschen. Und ich habe da Interview gemacht, der Heli ist wieder gekommen, die sind eingestiegen in den Helikopter und das hätte schon Platz gehabt für mich. Aber es geht nicht. Der Helikopter geht nach Chamonix und ich laufe nach Chamonix. Also bis nach Montavert zur Bahn. Also das ist mir schon sehr wichtig, wenn ich es richtig mache. Da, ja, und wenn wir dann 2 Wochen oder und noch ein bisschen später waren wir dann nochmals zum Filmen dort und dort geht es natürlich dann anders, weil, ja.
Da wird dann doch hinab.
Ja, dann wird ab und zu ein bisschen Unterstützung, ja, absolut.
Sehr gut. Ganz kurz, entschuldige, Michi.
Alles gut, alles gut.
Netflix, nochmal ganz kurz und Helikopter. Wie sehr bist du im Tunnel, wenn du da ohne Seil einer durchwegs ausgesetzten Wand hängst und dann fliegt da noch ständig dieser Hubschrauber rum? Lärm ist ja eine Sache, aber Wind, Auftrieb, fliegender Schnee, das treibt einen das zur Weißglut oder ist das völlig egal, weil du kannst es ausblenden, Griff, Griff, Griff? Oh, ich wollte nicht nerven,
ja, mit der Frage. Nein, alles gut. Es stört mich nicht. Also, und es ist nicht so, dass die fliegen nicht nahe. Also das ist dann auch nicht so, dass... aber ich glaube schon, wenn ich jetzt zurückschaue, am Anfang hätte ich das nicht gewollt, dass der Helikopter schon dort ist. Nur sogar irgendeine externe Person vor Ort gewesen wäre, wo das irgendwo dokumentiert hätte. Das hätte ich nicht gewollt, weil, wie du sagst, oder, das gibt Druck, das gibt ein bisschen, wieso ist ein anderer, ja, irgendwie noch etwas dort, was wie ein anderer, ja.
Also ein Einfluss, den du nicht kontrollieren kannst. Alle anderen kannst du vielleicht für dich kontrollieren, aber halt so Geräusche, Lärm, Fremdeinwirkung, Natur, es liegt ja nicht in deiner Hand. Ja.
Nein, und darum, also eben, es gibt teils ist es wirklich live mit meistens Drohne. Hey, heutzutage ist fast kein Helikopter mehr in der Luft, es wird nur noch mit Drohne gemacht. Aber am Anfang war dann auch die Strategie, ich habe es gemacht, ich habe es dokumentiert für mich. Und dann sind wir später nochmals hin und haben es dann wie ordentlich gemacht. Und dort spielt es dann auch nicht mehr so eine Rolle, also vom Störfaktor. Aber ja.
Mich interessiert dein Mindset für diese Free-Solo-Geschichten. Weil ich glaube, du hast ja nicht nur Free-Solo-Geschichten gemacht im Rahmen dieser Nordwende, wo es um die Geschwindigkeit ging, sondern auch andere Free-Solo- oder Solo-Besteigungen, wo es eigentlich dir eher um die Schwierigkeit auch ging, oder? Also ich weiß nicht, Kalesso hätte ich jetzt da eingeordnet, oder? Am Torre Triest, in den Dolomiten oder auch in Schottland hast du ja erzählt, hast du tolle Begehungen gemacht. Genau. Was macht den Reiz für dich aus von Free-Solo-Begehungen?
Ich finde schon spannend, dass wenn das Handeln Konsequenzen hat, also wenn das Ja, wenn jetzt, wenn ich schon aufpassen muss, was man da macht, es muss nicht Free Solo sein, aber mir geht es ein bisschen darum, dass ich eigenverantwortlich durch diese Welt gehe. Also, ich finde das so ein bisschen, ja, so diese Grundhaltung, ich bin niemals schuld, alle anderen sind irgendwie da, es hat nicht funktioniert aufgrund von was auch immer für Ausreden oder so, das ist, ja, das mag ja wohl mal sein, aber in der Regel ist es so, dass wenn es bei uns nicht funktioniert, da bin ich zu schlecht, Punkt, fertig. Ich weiß nicht genau, ich habe das noch selten gehört in der Wirtschaftswelt oder in der Politik, dass man sagt, die haben einen Fehler gemacht. Also so diese Ehrlichkeit, und das geht ein bisschen in diese Richtung, oder wenn ich da, ja, ich versuche nicht irgendwie, ja, ich stehe ein für das, was ich mache. Und das finde ich irgendwie ein Wert, wo ich wichtig finde.
Und trotzdem ist es ein relativ hohes Risiko, dass man gleichzeitig auch eingeht. Jetzt hast du vorher auch schon gesagt, da an der Petite Rue war deine Tochter dann schon auf der Welt und so. Ist es was sich auch verändert bei dir? Ist es nach wie vor wichtig für dich, das Free-Solo-Klettern, oder ist es was vielleicht weniger wird?
Also geil, jeder Unfall, jede irgendwie Geschichte, wo ich erfahre, wo nicht gut ausgegangen ist, das prägt. Und das Risikobewusstsein ist weit weg von dem, was es dann halt mal gewesen ist. Und trotzdem glaube ich, wir können schon noch Sachen machen. Aber zum Beispiel jetzt, ich wollte lange zusammen mit Alexander und Thomas Huber an den Latok 1 an die Nordwand. Wir waren auch dort, hatten einmal ziemlich, ziemlich viel Glück. Und ich gehe nie mehr zurück an den Latok 1. Man ist immer noch unbestiegen, he? Die Wand. Und ich meine, da bekommst du den Bergsteigerpreis, da bekommst du Biolet d'Or, das ist eh klar. Aber das ist es nicht wert. Das ist es mir persönlich nicht wert. Und für andere, die haben wir. Und ich glaube, das ist wichtig auch da, ehrlich zu sich selber zu sein.
Das ist aber auch jetzt, kann man so auch vielleicht dein Buch, warum das alles, zusammenfassen mit dem, ist es das wert oder ist es es nicht wert? Also um Gottes Willen, alle sollen das Buch kaufen, ne? Aber kannst du es in einem Satz zusammenfassen? Warum das alles?
Ja, das habe ich schon viel versucht, kann ich das irgendwie nicht
zusammenfassen. Kein Klappentext.
Ja, das ist doch so. Nein, aber ich finde schon, ja, wieso? Es ist auch ein bisschen, gell, ich meine, das funktioniert schon gut, dieses Bergsteigen, und ich lebe von dem, das ist doch super, aber hey, es gibt schon noch anderes, und das ist so auch eine, wie sehe ich mich selber, oder wie, ja, bin ich dann irgendwie ein Jahr irgendwo im Keller drin, wenn jemand sonst, ich bin Sportler, ich stehe dazu, ich möchte gut sein, alles gut, aber es gibt schon wichtigere Dinge da im Leben, und umso älter, dass man da wird, umso mehr sieht man das, glaube ich, auch. Und das will ja nicht heißen, dass man dann nur noch alles so in diesem alles ist gut, jeder ist gleich und alles ist möglich. Aber ja, es gibt einfach Wichtigeres.
Ist es irgendwo in Anführungszeichen Altersweisheit? Weil in einer vergangenen Folge hatten wir mit Stefan Glowatsch mal gesprochen, der dann auch meinte, mein Gott, der hat, wie er jung war, so viel Quatsch gemacht, würde er jetzt nicht mehr machen. Er meinte darunter auch eben diverse Free-Solo-Dinge, der ja auch dann mal leider runtergefallen ist. Aber kommt das so mit der Zeit, oder wo man dann sagt, nö, wenn es mich irgendwann wieder juckt, geht's wieder rund?
Also das Wort Weisheit würde ich, glaube ich, schon noch nicht gerade da, das passt nicht so ganz dazu. Es passieren einfach zu viele Fehler noch bei mir, dass er da. Aber natürlich, ich glaube schon, die reine Erfahrung, was man, ich weiß ja viel mehr, was schiefgehen kann. Man weiß die Orte, wo irgendwas nicht selber viel Glück gehabt hat. Und gell, umso mehr, dass man das mal sieht, da wird man logisch irgendwo ein bisschen vorsichtiger. Jetzt auch, gerade jetzt, oder? Jetzt haben wir recht viel Schnee in den Alpen. Es scheint so, dass vielleicht mal ganz gute Bedingungen kommen jetzt, weil viel ist eingeschneit, jetzt haben wir recht gut. Aber gell, wenn es jetzt dann mal warm wird, ja, dann geht dann die Kacke los. He? Da einmal rumpelt es dann aus diesen Wänden. Und wenn du da, glaube ich, nicht Geduld jetzt hast, ein bisschen zu warten, bis es auch ein bisschen leert, und trotzdem es ist dann sofort warm, oder? Das ist dann wieder das andere. Aber einfach, und das ist Erfahrung, oder? Dieses, und das hätte ja früher, ich meine, das weiß man doch nicht. Das ist ja, wie kann, ja, wenn jemand jung ist, wie will er das wissen? Das ist ganz schwierig und ich glaube, man braucht ganz viel Glück oder jemand, wo man irgendwas lernen kann, wo zusammen irgendwas erfahren kann, damit man diese Erfahrung mal aufbaut, so Schritt für Schritt.
Jetzt hast du es schon selber gefragt, die Erfahrung oder eben wenn es dann auch warm wird, dann kommt dir was entgegen. Dann lieber gleich kalt. Also warst du vor kurzem erst in Spitzbergen, um da mal Eis zu klettern. Um da Projekte für dich zu erschließen oder einfach, um es dir noch mal schwieriger und unwegsameres Gelände?
Ja, Spitzbergen, das ist so, vor einigen Jahren hatte ich so die Idee, dass, wir haben jetzt auch viel so über Speed und Free Solo und eigener, es ist dann, ich finde, irgendwann mal ist dann auch gut und darum habe ich schon recht früh begonnen, so an ungewöhnlichen Orten Eisklettern zu gehen, einfach etwas zu suchen, was man noch nicht so kennt. Und gell, wenn du in die Berge gehst, spielt es nicht so eine Rolle, wo du auf der Welt bist. Es sieht schon viel auch ähnlich aus. Oder es ist weiß, es hat Gletscher und es hat Fels. Und man muss schon recht kreativ sein, damit es da ein bisschen anders ausschaut. Aber man findet es. Man findet es. Und das ist so der Fokus auf diesen, in diesen Orten. Und ja, das ist dann, gell, du hast gesagt, lieber kalt. Ja, natürlich lieber kalt, aber es ist dann, ja, das war dann wieder zu kalt. Das ist also, ja, also wir sind schon schwierige Menschen, glaube ich. Es kann schon auch nie gut sein, oder? Das ist dann, war dann wirklich, wirklich kalt, ja.
Aber vor allem dorthin, weil es da noch Eis hat, oder? Eisklettern ist, glaube ich, dein Ding, oder? Da kommt man dann auf Spitzbergen, oder wie kam das zustande? Wie kommen solche Projekte zustande?
Es sind so verschiedene, teilweise wird das wie so quer. Ich sehe zum Beispiel ein Foto von einer Region, wo gar nichts mit dem Bergsteigen zu tun hat. Das, vielleicht Landschaft oder irgendwie. Oder eine Dokumentation über irgendwas. Und da sieht man im Hintergrund vielleicht verschwommen, aber irgendwo denkst du, ja, was ist denn das? Und dann stoppst du und dann schaust, wo ist das? Und wurde das schon gemacht? Oder so, diese Dinge. Und ja, ich finde, das ist irgendwie, wie früher die Bergsteiger, die in den Alpen irgendwo umhergegangen sind und haben gesagt, hey, boah, was ist denn das für ein Berg? Was ist denn, da gehen wir hoch, weil da keine Infos. Und mittlerweile musst du schon weitergehen, ein bisschen kreativer sein, aber wir finden das noch, so ein bisschen diese, wo man halt nicht weiss, funktioniert's nicht. Und dort, auch das ist ein großer Unterschied, oder? Auf diesen Expeditionen sind wir immer im Team zusammen. Und das ist meistens ist der Kletterpartner dabei und dann ein Filmer und ein Fotograf. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, auch weil sonst, wenn du alleine bist, dann entscheidest du. Und jetzt in diesem Team zusammen möglichst das Optimum rauszuholen, ist extrem lässig. Und es gibt natürlich auch Konflikte, aber der Output, das Resultat ist dann schon, man kann schon unglaubliche Dinge machen, oder? Wenn man da zusammen am gleichen Seil zieht.
War das dann auch so, dass ihr irgendwo im Hintergrund die Tarantula entdeckt habt? Diese Eisformation, die letzten Endes, wie man es jetzt hier hinter uns in einem riesigen Bild sieht, wie eine Eisspinne mit ein bisschen Fantasie aussieht? Oder war das schon dezidiertes Ziel?
Um ganz ehrlich zu sein, das war das Ziel, warum wir überhaupt dorthin gegangen sind. Aber gell, das ist ein Foto, keine Informationen und da wird, ja, dann gehst du mal schauen. Und es ist unglaublich schön, das ist so, wir sind mit den Schneetöffs gefahren, ungefähr 5 Stunden von Longyearbyen, von dieser Hauptstadt weg, recht weit weg und ist, ja, wie es halt eben ist, es war dann relativ windig und dann relativ frisch. Aber gell, Spitzbergen hat ja ganz, das ist wie so, bei uns ist so Graubünden oder so, das ist alles so flach, undefiniert, das ist so, boah, ist jetzt, ja, es sieht, ja. Und dann steht plötzlich so diese Formation raus mit diesen 2 großen Löchern in der Mitte drin. Ich meine, das ist unglaublich, oder? Und dann war dann natürlich die Motivation groß, da zu klettern. Ich bin fast am Ausstieg dort oben. Ich glaube, man sieht es so knapp. Und was halt schon, jetzt da, das ist eine Seillänge, die wir da gemacht haben, das sind 40 lächerliche Meter. Die Eiger Nordland hat 2,5 Stunden gedauert und da für 40 Meter war ich dann 4 Stunden unterwegs. Also einfach.
Ach, da geht's
Eiger Nordwand, da geht's dann plötzlich sehr, sehr langsam, he? Für 1800 Meter 2,5 Stunden und für 40 Meter 4 Stunden.
Und wenn man die Anreise noch dazu zählt, oder?
Ja, das darf man ja nicht. Aber man sieht dann einfach wirklich, und das ist, es ist ungefähr 10 Meter überhängend, dieser Riss, wo wir da geklettert sind. Und es war wirklich so kalt, ich konnte nicht frei klettern, also da war fast alles, haben wir da artiv geklettert, bis hoch zu diesem Spitz. Und es scheint tatsächlich, dass da noch niemand oben gewesen ist. Das ist auch, man weiß es nie natürlich so richtig, aber meine, unglaublich, dass sowas. Also ich finde, es sieht jetzt schon noch schön aus.
Ja, aber das noch viel Schönere oder Bessere ist ja, dass es schon auch ein Kletterprojekt ist und nicht ein reines Fotoprojekt, wo du sagst, so, Daniel, schnell hoch, Pickel in die Höhe reißen und dann super, Foto.
Nein, geil, das ist. Ich meine, klar ist es ab und zu schon wichtig, dass was Schlaues rauskommt, oder? Ich meine, nur einfach mit alles verwackelt und unscharf, und unspektakulär bringt schon auch nichts. Aber, wenn jetzt da, ich weiß nicht, wie schwierig das, wir haben bis zum Schluss nicht freigeklettert. Aber das ist ein richtig seriöses Bergsteigerprojekt. Ich meine, jetzt nicht zu vergleichen mit in Pakistan eine Erstbegehung. Aber trotzdem, war schon schwierig, hat dann auch müde gemacht, war viele Momente da auf diesen 40 Meter, wo ich gesagt habe, jetzt ist fertig, jetzt gehen, es bringt nichts mehr. Es
Warum das alles?
Ja, genau. War dann brüchig und funktioniert. Schön, dass ab und zu funktioniert, ja.
Und das Drumherum ist ja dann auch oft noch spannend, oder? Also deswegen habe ich auch vorher gemeint, wenn man die Anreise noch dazu zählt, weil ihr wart vor allem mit Schnee, Schlitten unterwegs, glaube ich, oder? Mit Motorschlitten? Oder wart ihr auch mit dem Schiff unterwegs?
Wir waren auch teilweise mit dem Schiff unterwegs und dann auch zu Fuß natürlich dann relativ viel, was. Ich habe noch nie direkt, ich meine, Kanada gibt es schon auch, aber direkt mit diesen Eisbären. Und das ist natürlich das, was, gell, wir denken, das passiert schon nicht, oder, wenn du optimistisch da rangehst. Aber trotzdem, ich war schon immer so im Hintergrund. Wir waren auch beim Deuterstand, drüben ist so dieses Dreieck, wo wir da geklettert sind. Und das war in einem reinen Foto, das hat einfach schön ausgesehen, wie so eine Toblerone. Dieses Foto da. Wir sind da hinten einfach runtergelaufen und dann plötzlich sind wir auf diesen Spuren gestanden vom. Es war dann schon offensichtlich, was für ein Tier das, und wir haben am Anfang nicht gesehen. Und dann denkst du, ich meine, es ist kein Rehlein oder ein Hasenspur, wo du, ich meine, es ist einfach zweimal so groß wie der Fuß. Und dann finde ich, da sind wir schon vorsichtig, weil dann. Ja, es macht schon Eindruck, oder? Einfach wirklich auch da, ja. Und auch, ich kenne das natürlich auch nicht. Ich denke, die Locals und auch der Führer, wo wir da unterwegs sind, die wissen schon, wie man sich da verhält und so weiter. Aber einfach auch, würde ich naiv finden, einfach das Gefühl zu haben, hey, wir gehen jetzt raus, es passiert uns eh nichts. Ja, da weißt du schon nicht ganz richtig. Das sind schon so grosse, niedliche Tierchen.
Bevor wir leider schon langsam zum Ende kommen müssen, Dani, was ist mit den hohen Bergen? Ohne deine jetzige Leistung immer schmälern zu wollen oder die irgendwie, verstehe mich da nicht falsch, sondern was ist im Himalaya, was ist mit den hohen Bergen? Reizt es dich, zieht es dich oder nicht so?
Ja, also ich war mal am Broad Peak, der ist auch 1100 Meter. Ich finde, das kann man schon ein bisschen als hoch bezeichnen. Nein, ich weiß schon, was du natürlich meinst. Es interessiert aber trotzdem auch nicht so, dass es jetzt. Und wenn, dann sind es ganz wenige von den wirklich hohen Bergen, wo interessiert. Ich meine, ich werde nie zum Everest gehen, das ist ja klar. Und das ist auch streng da, oder? Ich meine, da ist
Ja, außerdem sind noch viel zu viele, die du überholen musst.
Ja, das ist ein anderes Thema. Da reichen jetzt diese 4 Minuten nicht mehr, etwas anzuschneiden. Aber ich glaube, die mich kennen, wissen, wie ich dazu stehe. Aber es ist klar, gerade in Pakistan oder so, es ist schon wichtig, auch diese Dimensionen zu sehen, zu spüren. Mir war wichtig auch zu sehen, hey, wie reagiere ich auf 8000 Meter? Wie kann ich klar denken? Und es ist schon unglaublich schön, natürlich, wenn, ja, das war wie früher als quasi Kinder, wenn das, die Uhr das erste Mal 4000, dann denkst du, es ist eine andere Welt, das ist unglaublich jetzt. Und dasselbe dann bei 8000 Meter. Ich glaube, das ist, das schadet schon nicht, wenn man das mal erfahren hat. Aber ja, ist jetzt, also, ja. Schöne Aussicht dort oben und dann, was will man dann mehr, oder?
Ja. Aber der Uli Steck hat ja, glaube ich, die Vision gehabt, das Spitbergsteigen ins Himalaya auch zu übertragen. Das ist jetzt nichts, was dich reizt.
Nein, also grundsätzlich ist es, finde ich gar nicht, weil es dann auch, ja, wie ich vorhin ein bisschen erzählt habe, es ist einfach, diese Ausdauer ist nicht das, was mich am meisten interessiert. Und ich meine, da muss man schon natürlich ein bisschen mehr laufen gehen, als ich jetzt das machen würde. Oh. Nein, ich bleibe da beim Eis, ich bleibe da beim Technischen und wenn es dann... Nein, das geht schon gut.
Hani, wir könnten, glaube ich, noch ewig schwätzen, aber für uns ganz ungewohnt. Wir haben einen harten Zeitslot, wir müssen aufhören, weil der nächste Speaker kommt hier auf die Bühne, weil wir ja ausnahmsweise mal auf einer Bühne sitzen. Wir können dich aber nicht... Eine Frage müssen wir machen. Wir Deuter, Rucksackhersteller, wir müssen natürlich auch irgendwas fragen zum Thema Rucksack. Jetzt, was ist auf so einer Speed-Begehung? Was ist denn da dabei? Wiegt ja alles was? Ist da überhaupt im Rucksack was dabei? Oder ist da ein kleiner Apfel in der Brusttasche und los?
Mega unterschiedlich. Auch das ist jetzt da wieder...
Minuten, denke
ich. Ja, ich hab's völlig im Griff da mit der Zeit. Ich hab's übrigens recht gut im Griff mit der Zeit.
Ich merk's.
Nein, teilweise ist es... Am Eiger hatte ich das Seil im Rucksack drin, das Nötigste. Ich habe einen halben Liter was zu trinken mitgenommen.
Du bist eh nicht lang unterwegs.
Nein, wirklich einfach das, was man braucht. Jetzt ohne. Und dann teilweise ist es so wenig, dass es dann gar kein Rucksack mehr gewesen ist. Aber es ist extrem wichtig, dass halt schon, weißt, dass ich muss davor mal mit diesem Zeugs geklettert sein. Ich muss wissen, dass es funktioniert, weil das ist das Einzige, was zählt. Du musst Vertrauen haben in das Material. Das ist gleich, wenn ihr klettern geht, du musst Vertrauen haben in deinen Partner, der dich sichert. Weil das ist wichtig. Und das ist auch, ich will mit den Produkten unterwegs sein, wo ich weiss, es funktioniert. Und das kann ich da mit Deuter recht gut.
Sehr gut. Dani, vielen Dank für deine Zeit. Danke, liebes Outdoor bei ISPO-Publikum, dass ihr es euch angetan habt, dass wir hier den Podcast mit Dani zusammen gemacht haben. Danke, Deuter, fürs Vertrauen. Danke, Michi, für deine Zeit.
Vielen Dank euch fürs Gespräch.
Danke. Merci.
Danke euch. Ich glaube, ganz kurz müssen wir noch in eigener Sache der Michi und ich was sagen, weil normal sind wir ja in so einem kleinen Kämmerchen immer und wir zwei haben ja nur diese Aufgabe, ein bisschen zu schwätzen. Wer hinter den Kulissen passiert, es geht immer so ein bisschen unter. Und heute müssen wir, wenn wir schon mal Bühne haben, das auch ganz kurz mal mitnehmen, dass einmal da hinten Caro, das ist unser eigentliches Tonmädchen, die das alles immer organisiert. Das ist zum anderen Hanna, die auch hier vorne sitzt, die das zweite Tonmädchen ist. Und einen haben wir noch zu Hause gelassen, das ist der Matthias, der das auch alles macht. Und was wäre das alles, wenn wir nicht einen Deckmantel hätten unter der Christina? Vielen lieben Dank, dass wir das alles so machen dürfen.
Und wenn ihr den Dani treffen wollt, dann könntest du es hier hinten am Deuterstand. Und du wirst später auch noch an der Kletterwand sein, oder?
Genau, ab 16.30 Uhr könnt ihr mit Dani klettern und ihm zeigen, was schnell wirklich heißt. Danke.
Okay. Danke euch. Merci vielmals. Merci.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.